Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute Morgen dieses aktuelle Thema vor uns, die Zerstörung der Gesellschaft durch den Neomarxismus. Die 68er-Bewegung mit Rockmusik, Drogenmystik und sexueller Perversion war eine Kulturrevolution, welche die abendländische, christlich geprägte Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten zerstört hat. Diese Bewegung hat ein unsägliches Chaos und eine grauenhafte Verheerung angerichtet. Und täglich kommen neue Opfer dazu. Schreckensbilanz, unzählige zerstörte Ehen und Familien. Einsame Menschen, zerrüttete Existenzen, versunken in Depressionen und Sinnlosigkeit. Drogen- und Alkoholprobleme, Millionen im Mutterleib getöteter Menschen. Und da stellt sich die Frage, wer stand hinter dieser Entwicklung? Wer führt heute dieses Werk weiter? Wie können wir uns diesem Einfluss entziehen? Zuerst ein paar ganz grundsätzliche Überlegungen zum Thema Zeitgeist. Denn der Neomarxismus ist Ausdruck des Zeitgeistes. In Römer 12, Vers 2 werden die Christen aufgerufen, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier werden Christen aufgerufen, sich der Welt nicht anzupassen und gleichzustellen. Das griechische Wort für Welt ist hier an dieser Stelle Aion. Aion bedeutet auf Griechisch Zeitlauf. Natürlich kann es auch bedeuten Ewigkeit in anderen Zusammenhängen. Aber Zeitlauf, dann Zeitgeist. Dieses Wort bezeichnet eine Epoche, die durch bestimmte Modeerscheinungen geprägt ist. Wenn man dies im Hinterkopf hat und nochmals liest, dann hat das eine sehr gewaltige Aussage. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt oder diesem Zeitgeist oder dieser Epoche mit all ihren Modeerscheinungen, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn man sich also so durch das Wort Gottes in seinem Denken ändern lässt, im Kontrast zum Zeitgeist, dann ist man in der Lage, um Gottes Willen zu erkennen. Eine weitere Stelle, die ich da an den Anfang stellen möchte, findet sich in Epheser 2. Da wird die Menschheit von Gott getrennt, verloren, ganz allgemein beschrieben. Es geht nicht um die Menschheit speziell heute, sondern es geht um alle Zeiten. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf, griechisch Aion, dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Hier wird die Menschheit von Gott getrennt, so beschrieben, tot in ihren Vergehungen und Sünden. Das heißt nicht, dass wir nicht leben würden, aber der Text hier sagt, in Bezug auf Gott sind wir tot. Das heißt, was wir tun in unserem natürlichen Zustand, kann Gott nichts bieten. Alle unsere Werke, sogar wenn es gute Werke sind, sind vor Gott tot, weil sie uns nicht zu Gott zurückbringen, mit ihm in Gemeinschaft bringen. Das geht aus eigenen Anstrengungen überhaupt nicht. Also die Menschheit wird hier beschrieben als tot in Bezug auf Gott. Es gibt andere Stellen, die beschreiben das von einem anderen Blickwinkel aus. Zum Beispiel Römer 1, da werden die Menschen beschrieben lebendig in der Sünde. Also in dieser Hinsicht sind die gleichen Menschen quick lebendig, wenn es geht um das Böse zu produzieren. Aber wenn es darum geht, um das zu produzieren, was vor Gott gilt, dann sagt die Bibel tot. Also Vers 1, auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden. Jetzt Vers 2, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt. Das heißt, ihr habt als verlorene Menschen gelebt nach den Maßstäben des jeweiligen Zeitgeistes. Alle Epochen haben einen Zeitgeist gehabt. Auch vor 3000 Jahren hatte man einen bestimmten Zeitgeist. Und vor 3500 Jahren und vor 4000 Jahren. Der Zeitgeist ändert sich zwar, aber eben der Mensch richtet sich immer gerade nach den aktuellen Modeerscheinungen und Modeströmungen. Jetzt wird hier aber noch erklärt, in welchen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf, Aion, dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft. Das ist eine Bezeichnung für den Satan. Der also, kann man sagen, der Chef ist des Zeitgeistes. Er regiert den Zeitgeist. Ob die Menschen das wissen oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Und darum, also dieser Zusammenhang zwischen Zeitlauf und Fürst der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Und dann wird gesagt, Vers 3, auch wir, damit meint Paulus, wir Juden, im Gegensatz zu den Ephesern, die angesprochen sind als Nichtjuden, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten. Wir waren auch nicht bessere Menschen. Das Judentum produziert nicht an sich bessere Menschen. Das ist genau die gleiche sündige Natur in ihnen wie in allen anderen Völkern. Und darum sagt er, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten, in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches, das ist die sündige Natur im Menschen, und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Also, er bezeichnet hier die verlorenen Menschen als Kinder des Zorns, die unter dem Urteil, unter dem gerechten Urteil eines heiligen Gottes stehen. Jetzt haben wir hier zwei Ausdrücke. Die Söhne des Ungehorsams, Vers 2, und die Kinder des Zorns, Vers 3. Und das darf man nicht miteinander verwechseln. Kinder des Zorns, das sind alle. Aber die Söhne des Ungehorsams, das sind nicht alle. Und darum wird ja auch hier gesagt, in Vers 2, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, dieser böse Geist, der Satan, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten. Auch wir waren quasi unter dem Einfluss der Söhne des Ungehorsams. Aber der Kontrast ist wichtig. Söhne, Kinder. Söhne des Ungehorsams, das sind Menschen, die ganz besonders im Bösen ausgereift sind und andere mitreißen und beeinflussen. Und wenn man eben die ganze Weltgeschichte unter diesem Aspekt anschaut, dann sieht man in allen Epochen eben solche Söhne des Ungehorsams, die den jeweiligen Zeitgeist ausgeprägt, beeinflusst und gesteuert haben. Im Folgenden werden wir uns mit einer ganzen Reihe von solchen Söhnen des Ungehorsams oder auch Töchter des Ungehorsams beschäftigen. Natürlich ist das alles, was ich hier vorstelle, heute Morgen, eine Vereinfachung. Denn man könnte noch viele andere wichtige Personen auch noch anführen. Aber das geht ja nicht in einem einzigen Morgen, alles darzustellen. Und am Schluss wüsste man gar nicht mehr, wovon eigentlich die Rede war. Und der Sinn ist eben, die großen, wichtigen Linien zu erkennen, die zu unserer heutigen Situation geführt haben. Es geht heute um den Neomarxismus. Also die neue Form von Marxismus. Aber bevor wir das betrachten, sollten wir zurückgehen zu den Wurzeln des Neomarxismus. Und das führt uns natürlich zu Karl Marx. 1818 bis 1883. Hier sieht man das Karl-Marx-Haus in Trier, da in der Stadt mit der Porta Niger. Ja, da ist Marx geboren worden, in einer jüdischen Familie. Sein Großvater war Rabbiner, aber sein Vater wurde Christ. Ich habe das in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt, denn es war nur eine Überlegung, wie kann ich verhindern, dass meine Kinder nicht so geplagt werden. Übrigens ähnlich wie bei Felix Mendelssohn. Sein Vater wurde auch aus diesem Grund Christ, in Anführungsstrichen, dass Felix nicht mehr so geplagt wurde. Aber Felix wurde dann wirklich ein Christ und hat sich bekehrt und die Gnade Gottes wirklich in sich aufgenommen. Und Karl Marx wurde eben auch auf diese Weise mit dem Evangelium konfrontiert, das ihn zutiefst beeindruckt und bewegt hat. Wir besitzen heute noch seinen Maturitätsaufsatz mit 17 Jahren geschrieben, mit dem Titel »Die Vereinigung der Gläubigen mit Christo« nach Johannes 15, 1 bis 14. Da legte er aus, Weinstock und die Reben, wie segensvoll sich die lebendige Beziehung und Verbindung zu Jesus Christus auswirkt, auch auf die Gesellschaft und wie man dann sich um die Armen und die Benachteiligten kümmert und so weiter. Also man könnte sagen, ein wirklich gläubiger Mann. Aber wenn man das ganze Leben überblickt, muss man sagen, er war gläubig, aber nicht wiedergeboren. Also ganz ergreifend, wie er das beschreibt. Und dann kam die Studentenzeit. Und da hat sich einiges geändert. Aus der Korrespondenz mit dem Vater kommt hervor, dass er große Geldsummen für Vergnügungen verschwendete. Das hat natürlich zu nachhaltigen Konflikten mit der elterlichen Autorität geführt. Er wollte nicht gehorchen. Und da entwickelt sich der Sohn des Ungehorsams. In dieser Zeit beginnt er, finstere Gedichte zu schreiben. Etwas Abscheuliches, also wenn man das mal zu Gemüte führt, was der in dieser Zeit geschrieben hat. Wirklich Gedichte, da geht es um die Vernichtung der Menschheit, die er umklammern will und quasi mit sich in den tiefsten Abgrund unter Lächeln hinabstürzen will. Er hat auch in dieser Zeit ein Schauspiel geschrieben, ein Theaterstück. Nicht wahr? Wer kennt schon Karl Marx als Dichter und Verfasser von Schauspielen? Das ist sehr unbekannt, aber es ist eine ganz wichtige Sache. Und dieses Schauspiel Ulanem aus dieser Zeit ist ein wirklich satanisches Schauspiel. Alle Personen in diesem Theaterstück sind finstere, böse Gestalten. Und Ulanem ist offensichtlich eine Entstellung des Wortes Emmanuel. Gott mit uns. Aber im Satanismus ist ja das üblich, dass man Wörter verdreht, von hinten nach vorne liest oder einfach alles auf den Kopf stellt. Und er hat in einem Gedicht, in einer Reihe, die heißt »Des verzweifelnden Gebet« geschrieben, »Ich möchte mich an dem einen rächen, der dort oben herrscht.« In der zweiten Szene von Ulla Nem kommt dieser Text vor. »Doch dich, dich personifizierte Menschheit, fassen meine Jugendarme. Sie klammern krampfhaft sich um deine Brust. Der Abgrund gähnt uns beiden Nacht herauf und sinkst du unter. Lächelnd folg ich nach und raun dir zu. Hinab, komm mit, Genosse!« Das ist dieses Gedicht, das ich angedeutet hatte. Also ganz schrecklich. Niemand weiß, was wirklich genau in dieser Zeit geschehen ist. Aber es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen, die Richard Wurmbrand gesammelt hat und auch in einem Buch veröffentlicht hat, die darauf hinweisen, dass er sich dem Satanismus zugewendet hatte. Übrigens, diese Haartracht auf dem berühmten Marx-Bild hier, die sagt uns heute nicht so viel wie damals, aber diese Art von langen Haaren und wildem Bart war im 19. Jahrhundert eine typische Haartracht von Satanisten. Und sein Leben hat sich dann auch so entwickelt, wie das sehr typisch ist für Menschen, die sich der Satansanbetung hingeben. Es ist von Zerrüttung gekennzeichnet. Nicht nur von seiner Person selbst, sondern auch von denen, die ihn umgeben. Da ist zu nennen der Selbstmord zweier Töchter und eines Schwiegersohnes. Dann der Tod von drei weiteren Kindern durch unnötige Unterernährung und Verwahrlosung, weil er sich auch nicht mehr um die Familie gekümmert hat. Marx verfiel dem Alkoholismus und am Ende schreibt er an seinen Freund Engels, der übrigens auch aus einer gläubigen Familie gekommen war, also aus einer wirklich gläubigen Familie, nicht so wie bei Marx. Und auch er hat sich ganz bewusst von dem Evangelium abgewendet. An Engels schreibt er am Ende in Hoffnungslosigkeit: Wie unnütz und leer ist doch das Leben. 1867 hat er dieses ganz grundlegend wichtige Buch geschrieben, Das Kapital, in dem er eben seine Ideen des Marxismus entwickelt. Und dieses Buch sollte Darwin gewidmet werden. Aber Darwin, der ja ein hin- und hergerissener Mensch war, geplagt von schlechtem Gewissen, hat abgelehnt. Nun, Karl Marx hat erkannt, Darwin, der 1859 sein erstes Evolutionsbuch herausgegeben hatte, die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion, Darwin ist die Grundlage für den Marxismus. Der gibt uns eine wissenschaftliche Basis, also wissenschaftlich in Anführungs- und Schlussstrichen, für den Klassenkampf. Darwin hat uns gezeigt, das Leben, die Natur ist so aufgebaut, der Stärkere erhebt sich gegen den Schwächeren, beseitigt ihn und so kommt es zu einer Evolution, zu einem Fortschritt. Das ist das Grundprinzip der Natur. Und so ist Darwin die Grundlage für die Lehre des Klassenkampfes, der ja Basis ist für den Marxismus. Ich erkläre, was Klassenkampf ist gleich. Aber ich möchte zusammenfassen. Wir sehen bei Marx Auflehnung gegen Autorität. Schon damals in der Studentenzeit gegen die elterliche Autorität. Dann Leugnung Gottes und seiner Autorität. Er entwickelt einen unglaublichen Hass gegen Glauben, gegen Gott. Und dann leugnet er das Recht auf Privateigentum. Und das sind dann eben die Grundgedanken des Kommunismus. Aber wir müssen festhalten, Gott schützt in seinem Wort das Privateigentum. Schon in den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen. Und das 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und so weiter. Da sehen wir, Gott schützt das Privateigentum. Gott will Privateigentum. Also Leugnung des Rechtes auf Privateigentum und dann auch Angriff auf Ehe und Familie. Er lehrte schon damals zusammen mit Engels, Frauen sollen durch bezahlte Arbeit vom Haus und von der Familie befreit werden. Wenn Frauen außerhalb des Hauses bezahlt arbeiten, dann besteht keine Abhängigkeit mehr von der Familie. Und dann kann die Frau leichter den Rahmen der Familie durchbrechen und zerstören. Das soll ihr für Befreiung bringen. Und ganz am Schluss sah Marx das kommunistische Endparadies. Und diese Idee hat er natürlich abgeleitet von der biblischen Lehre in der Prophetie, dass am Ende das tausendjährige Friedensreich die Geschichte abschließen wird. Aber das hat er von Gott und seinem Wort vollkommen entfremdet und daraus ein kommunistisches Endparadies gemacht, in dem der Mensch dann tun und lassen kann, was ihm Lust bereitet. Das ist das Ziel der Geschichte nach Karl Marx. Karl Marx hat ein Geschichtsbild, das marxistische Geschichtsbild aufgestellt. Und das sieht kurz skizziert so aus. Ganz am Anfang habe es Stammesgesellschaften gegeben oder eben eine Urgesellschaft der Menschen. Und da hätte der Mensch in einem Zustand des Urkommunismus gelebt. Ohne Privateigentum. Alles gehörte allen. Diese Zeit sei eine Zeit gewesen des Matriarchats. Das heißt, die Frauen hätten geherrscht und nicht die Männer. Und es war auch eine Zeit der freien Sexualität. Also die Menschen hätten so gelebt wie Tiere. Und Männchen und Weibchen seien frei austauschbar gewesen. Also das ist natürlich auch wieder eine Entfremdung der Vorstellung der biblischen Lehre. Am Anfang war ein Paradies. Nur, in der Bibel ist es ein ganz anderes Paradies. Und da haben wir auch schon von Anfang an die Ehe, und zwar die Ein-Ehe, ein Mann und eine Frau. Aber eben, er geht auch aus wieder von dieser Idee, am Anfang war alles gut, perfekt, aber nach seiner eigenen Vorstellung, die übrigens wissenschaftlich jeglicher Grundlage entbehrt. Diese Vorstellung von einem Urmatriarchat und einem Urkommunismus. Dann mit der Zeit hätten die Menschen aber begonnen, eben Macht an sich zu reißen und ganz besonders eben der Mann. Und daraus sei dann in einer zweiten Stufe aus dieser Urgesellschaft eine Sklavenhaltergesellschaft geworden. Die Unterdrücker oben und die Sklaven unten. Und durch Revolution und Aufstand der Unteren sei dann später die feudale Gesellschaft entstanden. Was so typisch war auch im Mittelalter. Und aus der feudalen Gesellschaft schließlich durch zwingende Weiterentwicklung sei die kapitalistische Gesellschaft entstanden. Das war dann die Zeit von Marx. Oben die Bourgeoisie, die Reichen und unten das Proletariat. Die Fabrikarbeiter, die Besitzlosen, die Masse, die keine wirkliche Arbeit mehr ausüben können, die sie erfüllt und die ihnen Befriedigung geben könnte. Kapitalistische Gesellschaft und dann müsse es eben wieder zwingend eine Revolution geben. Das Proletariat erhebt sich gegen das Bürgertum und dann käme die nächste Phase. Nach Überwindung des Kapitalismus folgen zwangsläufig der Sozialismus. Das ist eine Vorbereitung auf den Kommunismus, wo der Staat das Eigentum kontrolliert, sodass dann in einer weiteren Phase daraus schließlich der Kommunismus entstehen könne. Der klassenlose, paradiesische Endzustand, wo es keine Oberen und Unteren, keine Regierenden und Regierte, keine Unterdrücker und Unterdrückte mehr geben würde. Und ganz wichtig, er hat das nach dem Prinzip der Dialektik begründet. Hier haben wir die These. Das wäre zu seiner Zeit gewesen das Bürgertum. Und hier haben wir die Antithese. Das ist das Proletariat in seiner Zeit, ja? Das sich eben in einem Konflikt befindet. Und so sei das eben ein Klassenkampf. Und durch Revolution entstehe dann etwas Neues, die Synthese. Nun, Marx hat gesagt, die ganze Geschichte hätte sich so nach zwingenden Gesetzmäßigkeiten entwickelt. Also ganz unten fangen wir jetzt an, eben nach diesem Urkommunismus, nachdem er zerstört worden war, kam eben so eine Zweiklassengesellschaft auf. These, Antithese, aber durch Revolution gab es eine Synthese. Nun, in dieser Synthese haben sich dann wieder zwei Klassen gebildet. Eine These und eine Antithese. Und wieder durch Revolution sei dann eine höhere Stufe erreicht worden in der Synthese. Und so sei die Geschichte immer weitergegangen. Aus dieser Synthese sei wieder eine Zweiklassengesellschaft, grob gesagt, entstanden. These, Antithese, durch Revolution, Synthese. Und so gehe das nach dem Evolutionsprinzip von Darwin immer höher. Eben genauso wie in der Natur das stärkere Tier das schwächere frisst, so gehe das auch in der Menschheitsgeschichte immer zwingend höher hinauf. Nicht abwärts, sondern immer höher, bis eben schließlich dann in der letzten Synthese der Endkommunismus erreicht sei. Also das sind wichtige Begriffe. Klassenkampf, These, Antithese führt zu Synthese und so immer weiter. Also ich glaube, wir haben jetzt das Geschichtsbild so grob im Sinn. In der Zeit von Marx, das war also bereits die Phase kapitalistische Gesellschaft und jetzt braucht es nur noch eine Revolution und dann kommt der Sozialismus als Vorstufe des Paradieses und schließlich daraus heraus der Kommunismus. Nun, die Geschichte ist so weiterverlaufen. 1883, Karl Marx stirbt. Übrigens hat er das selber ausgedrückt, dass er wisse, dass er von Gott verworfen sei. Das hat er so gesagt. 1917, während des Ersten Weltkrieges, kam es zur russischen Oktoberrevolution und damit zur Machtübernahme in Russland durch die Kommunisten. Lenin. Auf Lenin folgte Stalin. Und was ist geschehen? Die Menschen wurden in ein kommunistisches System hineingedrückt, der grausamsten Unterdrückung. Millionen von Menschen wurden ermordet, ganze Massen vernichtet. Und Stalin hat auch dann sich vorgenommen, es soll nun zu einer systematischen Vernichtung des Christentums in der Sowjetunion kommen. Es lohnt sich, jetzt gibt es das noch, mit Christen aus der ehemaligen Sowjetunion zu sprechen, die das noch erlebt haben als Kinder. Der Vater erschossen wurde und solche Dinge in der Stalinzeit. Es ist unvorstellbar, dieses Elend, das dieser Kommunismus gebracht hat. In der Sowjetunion und dann auch in Osteuropa. Und wir sehen, ein Drittel der Menschheit kam schließlich, wie die Karte zeigt, unter die Herrschaft des Kommunismus. Dann auch durch die Revolution in China 1949, Machtübernahme der Kommunisten. Ein Drittel der Menschheit kam unter die Herrschaft des Sozialismus und Kommunismus. Übrigens, 1917, also Oktoberrevolution der Kommunisten in Russland. Und bereits 1917 wurde das Arbeitsgesetz für Männer und Frauen erlassen. Also Frauen müssen nicht, wenn eine Notwendigkeit da ist, weil sie zu wenig Geld hätten, um die Kinder zu ernähren, irgend so etwas. Nein, grundsätzlich Frauen müssen in den Produktionsbetrieb eingebunden werden, so wie die Männer, eben um sie aus dem Haus herauszulösen, um die Struktur der Familie zu vernichten. Und 1920 wurde die Abtreibung legalisiert. Und zwar bewusst, um die Frau von sexueller und familiärer Unterdrückung, wie die Kommunisten sagten, zu befreien. Sehen wir, in Amerika kam die Abtreibungslegalisierung erst 1973. Kurz darauf kam Italien, Frankreich und dann ging das weiter, nicht wahr, wie ein Dominospiel. Aber in der Sowjetunion bereits 1920. Und jetzt kommen wir eben zu, von diesem Altkommunismus zum Neukommunismus, zum Neomarxismus. Und da spielt die Frankfurter Schule eine wichtige Rolle. Das war ein Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Es wurde gegründet 1923. Dieses universitäre Institut sollte der Untersuchung des Marxismus gewidmet sein. Die Frankfurter Schule widmete sich der Neuinterpretation von Marx und verband sie dann auch noch mit einer Neuinterpretation von der Psychologie von Sigmund Freud. Wichtige Leute in diesem Zusammenhang waren Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse. Und die haben dann auch festgestellt, was da geschah in der Sowjetunion. Und waren schockiert. Das war jetzt eigentlich gar nicht so das, was man sich vorgestellt hat, wie das gehen sollte. Die waren also schockiert über diese Verheerung, diese Abschlachtung von Millionen von Menschen und haben sich gesagt, irgendwie müssen wir den Marxismus ein bisschen korrigieren. Und das ist eigentlich ganz in Übereinstimmung mit Marx. Er betrachtet seine Theorie nicht als ein vollendetes, sondern er sagte, man müsse ständig an dieser Theorie arbeiten. Und so haben sie versucht, eben den Marxismus neu zu fassen und zu interpretieren. Und dann kam 1933 Hitler an die Macht. Und das war überhaupt nicht das, was eigentlich nach dem marxistischen Geschichtsbild hätte kommen sollen. Die Massen, die da verarmt waren, Wirtschaftskrise, die erhoben sich nicht, sondern die waren bereit, alle Macht einem ehemaligen Kunstmaler abzugeben. Und dann kam der Totalitarismus des Nazi-Regimes. Es stimmt ja überhaupt gar nicht, diese Theorie. Jetzt müsste doch die Revolution kommen, die Erhebung der Massen. Nichts davon. Die Massen werden unterdrückt in einer Grausamkeit, wie man sich das nicht vorstellen kann. Und man merkt ja, das sind ja ein Jude nach dem anderen hier, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse. Und die kamen natürlich unter Druck durch die Nazis. Und das hat dann die Frankfurter Schule in ihrer Flucht nach Amerika versetzt. Aber bevor wir da weiterfahren, muss ich jetzt noch etwas sagen über Sigmund Freud, 1856 bis 1939. Weil plötzlich dieser Mann mit Marx verknüpft wird. Und das wird die Basis für den Neomarxismus. Dr. Med Sigmund Freud war selber auch jüdischer Abstammung, aber ohne Glauben an Gott. Er hat sich selber bezeichnet als ein ganz und gar gottloser Jude, ein hoffnungsloser Heide. Schon im Jugendalter war er ganz stark angezogen durch die Evolutionslehre von Charles Darwin. Und Freud beeinflusste mit seiner Lehre die Psychologie des 20. Jahrhunderts wie kein anderer. Ganz im Zentrum seiner Lehre stand der Sexismus. Das heißt, er sagte, eigentlich sind alle Probleme, die der Mensch hat, Probleme, die aus der Sexualität herauskommen. Das ist natürlich eine totale Reduktion der Realität. Der Mensch ist viel komplizierter. Natürlich ist das ein Bereich, aber der Mensch besteht auch aus vielen anderen Bereichen. Und der große Irrtum von Sigmund Freud war, er stellte eine Sache ins Zentrum und wollte von daher alles erklären. Und weiter sagte er, das Unterdrücken des Sexualtriebes mache den Menschen krank. Also diese jüdisch-christlich geprägte Gesellschaft, in der die Sexualität auf die Ehe beschränkt werde, das zerstöre eigentlich den Menschen, mache den Menschen krank. Er wertete auch das Rationale ab. Er sagt, der Mensch wird eben durch seine sexuelle Lust getrieben und nicht durch das Denken. Und eben die Umwelt sei an allem Möglichen schuld, wie der Mensch handle. Und so hat er eben auch die Schuld und die Verantwortung des Menschen abgeschoben auf die Umgebung, auf die Eltern, auf die Gesellschaft. Religion und Glaube bezeichnete Freud als eine psychische Krankheit, die es zu überwinden gelte. Passt natürlich gut zum Marxismus, der von Grund an einen tiefen Hass gegen Glauben beinhaltete. Nun, dieser Sigmund Freud schreibt an seinen Schweizer Freund C.G. Jung, der ja auch Tiefenpsychologe war. Mein bester Jung, versprechen Sie mir, die Theorie über die Sexualität, die das Wesentlichste von allem ist, niemals aufzugeben. Wir müssen daraus ein Dogma machen, ein unantastbares Bollwerk. Und dazu war C.G. Jung nicht bereit und das hat zu einem Bruch geführt zwischen den beiden. Aber der Freud-Schüler Wilhelm Reich, 1897 bis 1957, führte die Lehre von Freud weiter. Freud rief nie auf zu einer sexuellen Revolution. Man soll also die Familie zerstören und die Sexualität frei, jetzt so offen frei ausleben. Das hat er so nicht gesagt, sondern er hat gesagt, der Mensch wird krank durch die Unterdrückung. Und was macht man? Er muss eben darum zum Psychologen. Auf der Couch wird er dann nach der Freudschen Lehre behandelt. Man führt in die Vergangenheit, in die Kindheit zurück und so weiter. Und durch Therapie werden dann seine Probleme durch die Unterdrückung so behandelt und die Folgen gelindert. Aber Wilhelm Reich ging weiter und er forderte die Aufhebung der Familie und die Rückkehr ins, natürlich in Anführungsstrichen, sexuelle Paradies. Ebenso wie das Marx sah als Urgesellschaft. Ohne Ehe, ohne moralische Schranken. Und er forderte, die Kinder sollen früh weg von den Familien in Jugendkommunen aufgezogen werden. Und jetzt versteht man auch, warum auch die Kommunisten schon kurz nach der Revolution haben sie begonnen, die Kinder von der Familie wegzunehmen und sie so getrennt aufzuerziehen nach ihren Vorstellungen. Und jetzt sehen wir auch, woher kommt das ganze Gerede von Hort. Das ist zutiefst Marxismus, um letztlich eben die geschützten Strukturen der Familie aufbrechen zu können, um die Kinder eben vom Einfluss der Eltern weg unter den Einfluss des Staates, sprich des links beherrschten Staates zu führen. Nun, das war so ein kurzer Rückgriff eben auf Freud. Weil Freud und Marx die Basis waren für die Frankfurter Schule. Und nun, eine Leitfigur in der 68er-Bewegung war dann ganz speziell Herbert Marcuse aus der Frankfurter Schule, 1898 bis 1979. Er musste vor den Nazis fliehen in die USA. Und er lehrte, der Mensch soll von allen Zwängen befreit werden. Und zwar sagte er, das mit dem Klassenkampf, das ist gar nicht so das Eigentliche. Das ist nicht so das Hauptproblem. Also er hat sich da von Marx abgewandt mit dem Proletariat, das sich erhebt gegen das Bürgertum, sondern er sah die Unterdrückung viel individueller. Also der Marxismus wird individualisiert. Der einzelne Mensch sei unterdrückt in der Familie durch den Vater. Der Vater ist das Problem, der die Macht hat. Und da muss ich noch erklären, gerade dieser Punkt spielt in der Psychologie von Freud eine wichtige Rolle. Freud lehrte ja den Ödipus-Komplex. Und damit meinte er Folgendes. Er behauptete, jeder Junge sei eifersüchtig auf seinen Vater. Und er wolle eigentlich die Mutter streitig machen. Und zwar behauptet er, jeder Junge begehre eigentlich die Mutter sexuell. Und so wie in der Geschichte mit Ödipus, der seinen Vater umgebracht hatte, allerdings ohne zu wissen, stecke das im Kind drin, dass er eigentlich einen Hass hat auf den Vater und den Vater beseitigen möchte. Nun, wir wissen von Freud, dass er ein Problem gehabt haben musste. Er war in einer großen Familie aufgewachsen und seine Mutter war viel jünger als der Vater. Viel, viel jünger. Bildhübsch, blitzgescheit. Und dass er wohl mit seinem Vater ein Problem gehabt hatte, das war dann aber sein privates Problem. Und die Torheit von Freud war, dass er dieses Problem auf alle Menschen projizierte. Nun, wir kommen wieder zurück zu Herbert Marcuse. Er sieht den Vater als das Problem, als den Unterdrücker in der Familie. Und das muss eben aufgerissen werden, diese Zwänge. Der Mensch, das Individuum muss befreit werden von allen möglichen gesellschaftlichen Zwängen. Und das beginnt eben bei der Familie, dann überhaupt beim Staat und so weiter. Und das Ziel sei die total erotisierte Spaßgesellschaft. Alle Schranken müssen gebrochen werden. Die wahren Revolutionären sei er nicht mehr wie Marx im Proletariat, in den Fabrikarbeitern, die von wahrer Arbeit entfremdet sind, sondern in den Randgruppen der Gesellschaft. In Leuten wie Hippies oder in den Befreiungsbewegungen der Dritten Welt und bei den Feministinnen und so weiter. Das sind die Leute, die die Revolution übernehmen sollten. Und so wurde Herbert Marcuse zu einer der ganz wichtigen Leitfiguren der 68er-Bewegung. In seinen Forderungen war ein weiterer Sohn des Ungehorsams wichtig, Alfred C. Kinsey, 1894 bis 1956, berühmt geworden durch seinen sogenannten Kinsey Report, 1948. Das war so eine Arbeit, die er geschrieben hatte über die Sexualität in der Gesellschaft. Aber der hat also Leute, die im Gefängnis waren, Homosexuelle und so weiter, hat er befragt, wie sieht das mit eurem sexuellen Leben aus? Und dann hat er so eine Statistik erstellt und hat gesagt, ja, seht mir mal, statistisch so viele Prozent von Männern begehen Ehebruch. So viele Prozent von Männern leben homosexuell und so weiter. Und hat damit quasi zeigen wollen, diese Dinge sind völlig normal in der Gesellschaft, nur wird darüber nicht gesprochen. Aber das Ganze war eine abgrundtiefe Fälschung. Denn er hat eben ganz besonders seinen Blick gerichtet auf Menschen, die eben kriminell waren und so weiter. Also ein Segment der Gesellschaft, die andere Probleme hatte als die große Masse der Gesellschaft. Aber der Kinsey Report hat dazu geführt, dass die Leute plötzlich dachten, ach so, dann sind das, diese Fantasien gar nicht so daneben. Das ist normal. Das lebt ja jeder. Und nicht nur in Gedanken, sondern das lebt er auch aus. Und das hat zu einem Dammbruch der Moral geführt. Jetzt eine Tochter des Ungehorsams. Wir haben jetzt eben schon gesehen, Herbert Marcuse als wichtiger Vertreter der sexuellen Revolution und jetzt eine Vertreterin der feministischen Revolution, Simone de Beauvoir, 1908 bis 1969. Sie lebte in einer Beziehung zu Jean-Paul Sartre, diesem Existenzialphilosophen Frankreichs, der auch zu einer Leitfigur der 68er, speziell in Frankreich, wurde. Ein Atheist. Und sie lebte mit Sartre zusammen, ungeheiratet, aber in einer bewussten Dreiecksbeziehung. Da war noch eine Frau da. Und beide, sie und er, lebten in zusätzlichen Beziehungen. Noch dazu. Jean-Paul Sartre, 1905 bis 1980, ist er bekannt als Philosoph der Sinnlosigkeit. Der sagte, die Existenz ist grundsätzlich sinnlos. Und diese Simone de Beauvoir, wenn man sie so anschaut, ja, auf dem Bild, da käme man nicht auf die Idee, was dahinter steckt. Sie hat ganz offen eben propagiert, die Ehe sei eine Einengung. Eine bürgerliche Einmischung ins Privatleben. Und darum hat sie ganz bewusst eben unverheiratet zusammengelebt. Und wir müssen natürlich uns im Klaren sein, damals war das skandalös. Ich meine, ich mag mich erinnern, in meiner Kindheitszeit wurde in der Schweiz das Gesetz aufgehoben, das ausdrücklich verbot, dass man ungeheiratet zusammenlebte. Das ist alles noch nicht so lange her, nicht wahr? Und darum, also in dieser Zeit, war das absolut unakzeptabel. Das war der breite Konsens der Gesellschaft und sie lebte ganz bewusst so. Eine Tochter des Ungehorsams. Und sie propagierte Homosexualität und auch die Abtreibung. Damals schon. Man muss sich ja wieder im Klaren sein. Erst 1973 kam es zu einer Lockerung der Abtreibung in den USA. Und sie bekannte sich auch öffentlich dazu, ich habe abgetrieben. Stolz. Und sie hat einen gewaltigen Einfluss gehabt als Feministin. Und das hat eben zu diesem Feindbild der 68er geführt. Das Feindbild kann man sich gut merken, 3x K. Kinder, Küche, Kirche. Das ist das große Problem in den Augen der Neomarxisten. Und nun einen wichtigen Sohn des Ungehorsams im Zusammenhang mit der Drogenrevolution und der Religionsrevolution. Nicht wahr? Jetzt hatten wir schon die sexuelle Revolution, die feministische Revolution und jetzt kommt die Drogen- und die Religionsrevolution dazu. Hermann Hesse, 1877 bis 1962. Er stammte aus einem gläubigen Elternhaus. Geboren in Calw, nähe von Stuttgart. Seine Eltern waren Missionare in Indien. Aber schon als kleiner Junge zeigte sich ein Riesenproblem. Die Mutter schreibt über den vierjährigen Hermann. Das Kind ist quasi so unglaublich begabt und hat einen Willen. Es ist ganz schwierig, dieses Kind irgendwie zu erziehen und zu führen. Schon mit 4 hat sie das so festgestellt und sich gefragt, wenn Eltern nicht stark sind, können sie diesen Hermann nicht erziehen. Und das hat dann auch zu einer sehr chaotischen Jugendzeit geführt. Er hatte Depressionen, musste in eine psychiatrische Klinik gebracht werden und kam von dort dahin und so weiter. Es war ganz schwierig und er hat dann einen Brief geschrieben an seinen Vater als Jugendlicher, wo er ihn ganz ironisch anspricht mit sehr geehrter Herr. Und er wirft ihm alles vor, auch wenn ich einmal kriminell werde, dann bist du schuld. Alles ist der Vater. An allem ist der Vater schuld. Und sein weiteres Leben ist dann eben weitergegangen, eben von diesem Ungehorsam gegenüber den Eltern kam dann ein chaotisches Leben mit Frauen, Drogen, Alkohol. Und dazu war er 3x verheiratet. Was er geschrieben hat, dann Romanen und so weiter, hängt immer so zusammen mit dem, was er als Mensch erlebt hatte. Es war so ein Mensch, der riesige persönliche Probleme hatte und die hat er dann verarbeitet in seinen Büchern und dadurch wurde er quasi zu einem Superstar der Literatur. Ganz besonders wichtig sein Buch Siddhartha, das eigentlich eine Reklame ist für Buddhismus und Hinduismus. Und nicht wahr? Die Eltern waren ja in Indien als Missionare. Und auch als sie zurück waren eben und Hermann aufwuchs in Süddeutschland, in ihrem Haus hat man natürlich viel über die hinduistischen Vorstellungen und über den Buddhismus gesprochen. Aber anstatt sich davon abzuwenden, hat er sich dem zugewendet. Und dann ein weiteres Buch, Steppenwolf. Das sind so Bücher, die man auf dem Gymnasium ganz üblicherweise lesen muss. Das ist ein Buch, das ganz wichtig war für die Drogenrevolution. Da beschreibt er einen Menschen, der Selbstmord begehen wollte, aber noch bevor er das ausüben wollte, da machte er eine Reise durch die USA, eine ganz wilde Reise mit Drogenorgien und Sexualorgien und so weiter, ganz schrecklich. Er schießt mit einer Waffe um sich wie wild. Und dieses Buch wurde dann von Drogenpapst Timothy Leary, das war in den 60er Jahren ein Professor in Kalifornien, der gesagt hat, das Paradies, das marxistische Paradies wird nicht nur eben durch eine Revolution des Feminismus und der Sexualität, sondern auch durch eine Revolution der Drogen erreicht. Der Mensch könne das Paradies erreichen, indem er Drogen nehme. Und dieser Timothy Leary hat eben ganz speziell das Buch von Hermann Hesse Steppenwolf empfohlen. Und so wurde das ein ganz wichtiger Motor für die Auslösung der Drogenepidemie ab den 60er Jahren. Ja, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den ersten Teil des Themas Die Zerstörung der Gesellschaft durch den Neomarxismus.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.roshilibi.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.